Hi, mein Name ist Jakob.
Hallo, mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich heiße euch alle wie immer herzlich willkommen zu unseren neuen Folge Sprachpfade und ich begrüße auch an dieser Stelle wie immer Jakob. Hi.
Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
Nicht nur du, wir freuen uns auch. Ja, lieber Jakob, letzte Folge war eine besondere Folge. Das war unsere spezielle Spezialfolge. Und weißt du denn noch, worum es in der letzten Folge ging?
Ja, das weiß ich ganz genau. Wie könnte ich das vergessen? Wir hatten eine Gästin da, nämlich Eva Büte-Scheider. Und Eva hat uns über Frauenbezeichnungen während der NS-Zeit berichtet. Und hat für uns ziemlich deutlich herausgearbeitet, dass, ja, Frauenbezeichnungen irgendwie zwar einerseits verwendet wurden, um Frauen auch anzusprechen, man wollte sie als Wählerinnen, die NSDAP wollte sie als Wählerinnen, aber andererseits wurden Frauenbezeichnungen auch verwendet, um Frauen zu entwerten und auch auszugrenzen.
Und der Anlass der Folge war ja auch ein ganz spannender. Es ging nämlich um die provokante These, ob die Nazis nicht schon das Gendern erfunden hätten und ob das wirklich so ist oder ob das nur eine reißerische These ist, könnt ihr gerne in unserer letzten Folge nochmal genau nachhören.
Kleiner Spoiler, nein. Lieber Anton, haben wir denn Feedback bekommen für diese Folge?
Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben insgesamt zwei Nachrichten bekommen auf Spotify. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, die du erhalten hast, nicht wahr, Jakob? Ich würde sagen, ich lese noch mal ganz kurz die Nachrichten, die wir auf Spotify bekommen haben. Und zwar hat uns Emilia geschrieben, was für eine großartige Folge und was für eine tolle Gästin. Ja, vielen Dank, liebe Emilia, für deinen Kommentar.
Vielen Dank.
Und dann hat uns Estel noch mal geschrieben und er hat uns mitgeteilt. Sehr spannende Folge auf jeden Fall. Ich hätte bei dem Titel nicht erwartet, dass das Thema tatsächlich so interessant wird. Ja, lieber Estel, vielen Dank für dein Feedback.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, dass du die Folge als so interessant empfunden hast. Sehr schön.
Ja, und Eva hat sich bei mir noch gemeldet und ich soll von ihr ausrichten, dass sie in der Folge ja über so ein bisschen die schlechte Quellenlage spricht, was so die Sprache in der NS-Zeit angeht. Und damit meint sie vor allem, dass viele der Quellen noch nicht digital erschlossen sind. Also für so rein historische Untersuchungen sind viele Quellen gut erschlossen. Aber für linguistische, für sprachliche Untersuchungen, weil die vor allem digital stattfinden, sind diese Quellen oder die meisten Quellen noch nicht erschlossen.
Dann denke ich, haben wir an dieser Stelle auch unsere kleine, aber feine Feedbackrunde abgeschlossen. Ja, lieber Jakob, ich lehne mich zurück, wie immer, wenn du sprichst. Hänge an deinen Lippen. Diese Redewendung habe ich ja schon lange nicht mehr gebraucht in diesem Kontext. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und worüber du uns heute berichten wirst. Was dein Sprachpfad heute sein wird.
Lieber Anton, heute geht es um eine Sprache und darum, was ein weißer Forscher in ihr entdeckte.
Okay.
Ich kann hier leider keine Sprachaufnahme dieser Sprache abspielen, Denn diese Aufnahmen sind relativ selten und die, die es gibt, sind urheberrechtlich geschützt.
Mhm.
Aber du kannst auf den Link klicken, den ich dir zugeschickt habe.
Mhm.
Und dann kommst du zu einem YouTube-Video von einem Mann, der diese Sprache spricht. Und ihr alle an den digitalen Endgeräten könnt es natürlich auch tun, denn den Link habe ich natürlich in die Shownotes gepackt. Und ihr könnt jetzt einfach kurz Pause machen und euch auf YouTube mal diese Sprache anhören.
Okay, okay. Ja, ich habe mir das Video gerade kurz angeschaut und schon bei dem ersten, also sowohl bei dem Titel des Videos, als auch vor allem bei der Beschreibung, mit wessen Erlaubnis dieses Video veröffentlicht werden durfte, nämlich von Dr. Daniel Everett, ist schon klar, in welche Richtung das gehen wird. Aber die Sprache, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, wie man das richtig ausspricht. Ich glaube, dass die Sprache heißt Bidahan, ist auf jeden Fall ein Begriff in der linguistischen Community.
Genau, ja, die Aussprache ist trotz der Schreibung eher so mit einem D, Bidahan. Das ist quasi eine brasilianisch-portugiesische Verschriftlichung des Wortes. Und da wird ein R öfter wie ein D ausgesprochen. Und die Tilde über dem A, das bedeutet Nasalierung. Also Bidahan ist gar nicht so weit weg. Bidahan wäre so ein bisschen die Aussprache. Aber ich wusste die natürlich auch nicht und habe mich informiert bei einem brasilianisch sprechenden Freund von mir. Grüße gehen raus an Malte. Vielen Dank. Und genau, die Aussprache ist Bidahan. Das ist die Sprache. Und was dieser weiße Forscher, du hast ihn gerade auch schon genannt, Dan Everett, in der Sprache der Bidahan gefunden hat, sorgte für Aufsehen und große Aufregung in der linguistischen Wissenschaftsgemeinde. Das Aufsehen war sogar so groß, dass es in den deutschsprachigen Medien aufgegriffen wurde. Und es gibt deshalb mehrere Zeitungsberichte und zum Beispiel auch einen schon etwas in die Jahre gekommenen und nicht ganz unproblematischen Dreisat-Beitrag darüber.
Mhm.
Und außerdem hat Dan Everett über seine Zeit bei den Bidahan ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt auf Deutsch Das glücklichste Volk.
Okay.
Aber vielleicht fangen wir von Anfang an. Wer sind denn die Bidahan? Und wer ist Dan Everett? Und wie kommt Dan Everett zu den Bidahan?
Das sind sehr, sehr gute Fragen. Ja, ich bin gespannt.
Die Bidahan leben im brasilianischen Amazonasgebiet. Und zwar an einem Nebenfluss von einem Nebenfluss des Amazonas und dann noch dessen Nebenfluss. Sie leben da, wo der Maisi in den Marmelos mündet. Das ist ungefähr so das Kerngebiet der Bidahan. Und die Bidahan sind so ungefähr 360 Menschen. Und ja, sie leben in zwei größeren Gruppen, eben entlang dieser beiden Flüsse und deren Nebenflüsse auch noch auf einem Gebiet von so etwa 4000 Quadratkilometern.
Mhm.
Und daraus geht schon mal hervor, 360 Menschen nur, dass das Bidahan, also die Sprache, eine gefährdete Sprache ist. Es hat einfach sehr wenig Sprechende.
Mhm.
Die Bidahan leben aber halbwegs unbeeinflusst von der Außenwelt und der modernen Welt und haben sich so eine, ich sag mal, herkömmliche Lebensart erhalten, also eine nicht moderne Lebensart erhalten.
Mhm.
Und sie ernähren sich vor allem vom Fischfang und Jagd mit Pfeil und Bogen und auch von Paranüssen, Maniok und anderem Pflanzlichen und leben so mit den Jahreszeiten. Es gibt eine Trockenzeit mit niedrigem Wasserpegel und eine Regenzeit mit hohem Wasserpegel. Und das alles, das hat sich erhalten, vermutlich, weil die Bidahan relativ abgeschieden im Urwald des Amazonas leben.
Mhm.
Also es gibt da keine Straßen, die befahrbar wären oder sowas. Man kann natürlich die Flüsse entlang fahren und da gibt es schon auch Kontakt zur Außenwelt, aber das war's dann.
Mhm.
Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum die Bidahan vermutlich so diese eher herkömmliche Lebensart weiterhin pflegen und nicht auf zum Beispiel Elektrizität oder Motorisierung oder sowas umgestiegen sind, weil sie nämlich in den 70er und 80er Jahren nicht bereit waren, sich von einem jungen amerikanischen Missionar vom Christentum überzeugen zu lassen.
Mhm.
Die Pidaha waren laut Aussage dieses Missionars so zufrieden mit ihrem Lebensstil und mit der Art und Weise, wie sie eben auskommen täglich, dass dieser junge amerikanische Missionar schließlich selbst an seinem Glauben zweifelte und laut eigenen Aussagen zum Atheisten wurde. Dieser Missionar heißt Daniel L. Everett oder wir kennen ihn schon als Dr. Dan Everett.
Okay, okay. Von David der Wind also.
Bevor Dan Everett Linguist war, war er erstmal Missionar.
Mhm.
Und ich finde, für europäische Ohren klingt das immer sehr verrückt. Aber in den USA werden weiterhin christliche MissionarInnen ausgebildet und in alle Welt geschickt, um dort vor allem indigene Völker zu missionieren und dort die frohe Botschaft des Christentums zu verbreiten.
Mhm.
Damit aber diese MissionarInnen überhaupt in Kontakt treten können mit indigenen Menschen, erhalten sie eine linguistische Ausbildung in Feldforschung. Das heißt, ihnen wird nach wissenschaftlichen Standards beigebracht, wie man eine fremde Sprache dokumentiert, analysiert und natürlich auch erlernt.
Mm.
Und ganz genauso machen das natürlich, ich sag mal, normale, nicht missionarische LinguistInnen in der Welt. Und man muss dazu sagen, dass die moderne Disziplin der Linguistik tatsächlich eine ihrer Wurzeln in dieser missionarischen Tätigkeit während des Kolonialismus hat. Denn der Grundgedanke ist, also man will diese Botschaft des Christentums verbreiten und das Christentum hat aber ja schon so ein bisschen den Anspruch, Menschen sollen verstehen, was sie da tun, also muss das in deren Sprache passieren. Also will man zum Beispiel möglichst schnell die Bibel oder das Vaterunser oder sowas in die indigene Sprache übersetzen. Und deshalb muss diese Sprache erstmal verstanden werden und im Zuge des Kolonialismus wurden so viele indigene Sprachen dokumentiert.
Ja, genau.
Das Ganze war natürlich trotzdem hochproblematisch. Es gab Zwangsmissionen, Gewalt etc. Darüber will ich heute nicht reden, aber das gab es auch. Also fruchtbringend war die Dokumentation von indigenen Sprachen für uns.
Mhm.
Vieles andere daran höchst problematisch. Solche Missionierungen passieren aber weiterhin eben von den USA aus und federführend ist da das SIL, das Summer Institute of Linguistics, das eben MissionarInnen ausbildet und ihnen eine linguistische Ausbildung gibt, damit sie eben ihre Missionstätigkeit aufnehmen können.
Mhm.
Gleichzeitig ist es aber auch so ein halbwegs etabliertes linguistisches Forschungsinstitut, das sich eben auch für die Dokumentation und den Erhalt von Minderheitensprachen einsetzt. Es ist aber unter LinguistInnen und EthnologInnen natürlich umstritten, weil es eben auch missionarisch tätig ist, beziehungsweise hauptsächlich MissionarInnen ausbildet und sowas wie Bibelübersetzungen vorantreibt und so. Also immer wieder wird diesem Institut auch verboten, in bestimmten Ländern zu operieren. Also es ist wild und es ist quasi so ein Überbleibsel aus kolonialen Tätigkeiten und ich finde, für Europa und für europäische Verhältnisse ist es absolut nicht mehr vorstellbar. Aber in den USA, ja, Land of the Possibilities, alles ist möglich. Dan Everett ist also ein linguistisch gebildeter christlicher Missionar und er geht in das Amazonasgebiet zu den Pidaha. Dahin wird er entsendet. Und dort erlernt er deren Sprache und dokumentiert sie. Veröffentlicht dann zum Beispiel auch eine Grammatik dieser Sprache. Und als er irgendwann quasi so weit ist und diese Sprache selbst kann, versucht er zu missionieren. Das trägt aber keine Früchte, sagt er. Stattdessen fällt er zunehmend selbst von seinem Glauben ab. Also wenn er den Pidaha erzählt hat von Jesus oder jemand anderem, dann haben sie ihn immer gefragt, hast du ihn gesehen? Und dann sagt er, nein, ich hab Jesus nicht gesehen. Hat dein Vater ihn gesehen? Nein, mein Vater hat ihn auch nicht gesehen. Hat dein Freund ihn gesehen? Nein, auch nicht. Und quasi laut den Erzählungen von Dan Everett, danach haben sie nicht weitergefragt. Das Thema war eigentlich beendet. Niemand hat ihn gesehen anscheinend.
Ja,
also
ja.
Warum sollen wir an den glauben, ja? Dan Everett zweifelt also zunehmend selbst an seinem Glauben. Er bleibt aber trotzdem bei den Pidaha, beziehungsweise unternimmt immer wieder relativ ausgedehnte Forschungsreisen auch, zu den Pidaha und fängt dabei an, ihre Sprache zu untersuchen. Und bevor wir jetzt gleich zu den Kontroversen kommen, die Dan Everett mit seinen Erkenntnissen ausgelöst hat, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Mann. Erstens will ich vorweg sagen, also auf mich wirkt es so, wie wenn er die Peter H. wirklich respektiert und ernst nimmt und eben teilweise auch für sie schwärmt. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel für sie schwärmt. Also man muss ja sagen, er war bei den Peter H. und dort ist er als Missionar vom Glauben abgefallen und bezeichnet sich heute als atheistisch. Da war auf jeden Fall ein Wendepunkt in seinem Leben erreicht beim Leben mit diesen Menschen.
Auf jeden Fall.
Also er wirkt jetzt nicht wie so ein Weiser, der ein wehrloses indigenes Volk irgendwie ausnutzt. Trotzdem ist Dan Everett schon jemand, der gerne in der Öffentlichkeit ist, im Rampenlicht steht, gerne Interviews gibt, gerne Vorträge hält, rumreist in der ganzen Welt, gerne kontrovers ist und dann auch darauf beharrt. Ich habe als junger Student, unschuldiger Student, habe ich mal eine Mail an einen anderen Linguisten geschrieben, aber es ging auch um die Peter H. Und dieser andere Linguist hat mir dann in seiner Mail einen Satz geschrieben, den ich bis heute nicht vergessen habe und ich übersetze ihn auf Deutsch. Er hat geschrieben, ich kannte Dan schon, bevor er sich dazu entschieden hat, berühmt zu werden.
Schöne
und ich finde, das sagt ja schon mal viel aus. Also ist ja, vielleicht auch ein bisschen Neid dabei, kann auf jeden Fall sein. Aber das bedeutet was und wir werden auch merken, das ist da definitiv eine Komponente, die in diese ganzen Kontroversen mit reinspielt. Also Dan Everett wollte das. Das waren bewusste Entscheidungen. Also Everetts Erkenntnisse zu dieser Sprache, was er so veröffentlicht hat zu dem Peter Hahn, hat mehrere Kontroversen ausgelöst oder vielleicht eine große Kontroverse ausgelöst. Und das war eben auch vielleicht ein bisschen kalkuliert. Zentral geht es um einen Aufsatz von Everett von 2005. Und das war vor ungefähr 20 Jahren. Es ist zu diesem Zeitpunkt aber auch schon ungefähr 20 Jahre her, dass Everett seine Missionarszeit bei den Peter Hahn hatte. Und in diesem Aufsatz knallt er gleich mehrere Thesen raus, die überaus diskutabel sind. der Aufsatz heißt Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Peter H. Another Look at the Design Features of Human Language. Also übersetzt, kulturelle Einschränkungen auf die Grammatik und Kognition der Peter H. Eine andere Perspektive auf die Differenzkriterien der menschlichen Sprache. Also wir sehen schon, kulturelle Einschränkungen auf die Grammatik und Kognition der Peter H.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja,
ja. Also allein der Titel. Okay.
Steile These.
Und wenn man so einen Aufsatz einreicht, dann ist es ja immer so, heutzutage, aber damals auch schon, dass das Ganze von anderen Forschenden, die sich mit dem Thema auskennen, auf Stichhaltigkeit und Wissenschaftlichkeit geprüft wird. Nochmal so gegengelesen wird. Dieses Verfahren nennt man Peer Review. Und das hat sich durchgesetzt, ist quasi der Standard in der Wissenschaft. Wer was veröffentlichen will, der oder die muss den eigenen Text erstmal von anderen lesen lassen, dann geben die da Kommentare dazu ab, da muss man vielleicht nochmal überarbeiten und dann darf man veröffentlichen. Und bei so einem kontroversen Aufsatz wie der von Everett ist das natürlich auch passiert. Und schließlich hat man sich dazu entschlossen, als Anhang dieses Aufsatzes, also bei der Veröffentlichung dieses Aufsatzes, als Anhang noch Kommentare von 8 anderen Forschenden. 8 andere Forschende zu Everetts Thesen zu veröffentlichen. Das bedeutet, allein vor Veröffentlichung dieses Aufsatzes haben 8 andere Forschende das gelesen. Das passiert normalerweise nicht. Meistens liest du eine oder zwei andere Personen.
Genau.
8 haben es gelesen.
Also die Anzahl der kommentierenden Personen ist auch schon mal ein Indiz dafür, dass die Thesen, die dort veröffentlicht worden sind, nicht unkontrovers sind.
Ganz genau, ja. Und diese 8 Einschätzungen und Kommentare wurden dann als Anhang veröffentlicht und danach kommt auch noch eine kurze Antwort von Everett. Also da sehen wir schon, das macht Everett eigentlich immer double down, also drauf beharren, eine Antwort geben und sagen, ja, das stimmt und das ist ein guter Punkt, aber trotzdem im Allgemeinen habe ich recht. Das ist so ein bisschen Dan Everetts Ding. Und im Nachgang dieser Veröffentlichung, dieses Aufsatzes, wurde Dan Everett auch wirklich persönlich angegangen. Er wurde beschimpft und ihm wurden natürlich auch Unwissenschaftlichkeit und Rassismus und auch Eurozentrismus vorgeworfen. Also Eurozentrismus im Sinne von westlichem Zentrismus. Und natürlich auch sowas wie mangelnde Reflexion von kolonialistischen und rassistischen Thesen. Und all das, dieser ganze Rummel, der hat es eben dann auch in die Medien geschafft. Everett hat ja auch ein Buch veröffentlicht, ein Bestseller und so weiter und so fort. Ne? Also ein Buch, das sich an die breite Öffentlichkeit richtet.
Ich glaube auch nicht nur publikationstechnisch, also in gedruckter Form hat er einiges rausgebracht. Ich erinnere mich noch an auch so Videos von ihm, also ein TED-Talk hat er auch mal gehalten, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, also ich glaube, er redet wirklich überall, wo er eingeladen wird. Hauptsache viel Rummel, große Veranstaltungen, viel Kameras allgemein. Ich klinge jetzt so, wie wenn ich ihn kenne, ne? Also das ist meine Einschätzung von Dan Everett, ja. Vielleicht tue ich ihm da ja auch ganz viel Unrecht, aber so ein bisschen, er sucht die Öffentlichkeit, ja.
Nachdem er sich entschieden hat, berühmt zu werden.
Zitat. Okay, 2009 gibt es dann eine weitere Antwort von drei Forschenden auf Everetts Artikel. Und dieser Aufsatz heißt, ich will nur die Titel vorlesen, um einmal klarzumachen, worauf wir uns hier einlassen. Dieser Aufsatz heißt Peter H. Exceptionality, a Reassessment. Also Peter H. Besonderheit, eine Neubewertung. Und Everett hat nämlich Peter H., die Sprache und natürlich damit auch die Ethnie Peter H. sehr, sehr besonders gemacht und sehr, sehr stark gemacht, dass das ein einzigartiges Volk ist und eine einzigartige Sprache, wie es sie wirklich überhaupt nicht sonst gibt auf der Welt. Und dann gibt es jetzt eben die Antwort, die sagt, naja, Peter H., Besonderheit, eine Neubewertung. In der gleichen Veröffentlichung, also in dem gleichen Heft, der gleichen Zeitschrift, direkt danach kommt Everetts Antwort. Also auch da haben sich die Forschenden vorher schon mal abgesprochen. Auch da war irgendwie, die wussten vor der Veröffentlichung schon, da kommt was. Ich lese mir das durch. Okay. Diese Antwort heißt Peter H. Culture and Grammar, a response to some criticism. Also Peter H. Kultur und Grammatik, eine Antwort zu mancher Kritik. Also es könnte jetzt natürlich englischer Stil sein. Response to some criticism könnte jetzt irgendwie so. Aber könnte man auch so lesen, naja, okay. Sorry. Auch hier wieder Everett Double Down. Dann legen aber in exakt dem nächsten Heft dieser Zeitschrift die drei Forschenden, das waren übrigens Nevins, Pesetsky und Rodriguez, legen nach. Und jetzt kommt der Titel. Das ist quasi die nächste Eskalationsstufe, wurde gesündet. Der Titel ist Evidence and Argumentation, a Reply to Everett 2009. Also auf Deutsch, der Aufsatz heißt Beleg und Argumentation, eine Antwort zu Everett 2009. Also, und da sieht man auch schon, worum es denen geht. Es geht aber darum, Everett einmal zu sagen, hey, vielleicht hast du ein bisschen wenig Beweise und argumentierst ein bisschen komisch.
Also das ist in der wissenschaftlichen Welt natürlich auch ein krasser Vorwurf dann, ne? Also wenn nach deiner Antwort auf eine Kritik an deiner Arbeit noch einmal ein Aufsatz erscheint, wo dir im Endeffekt die Evidence and Argumentation strittig gemacht wird,
also
naja, ich weiß ja nicht.
Stark kritisiert wird. Ja, also es ist wild und das ist jetzt quasi nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt wahrscheinlich hunderte an Veröffentlichungen zu den Thesen von Everett, wo sich WissenschaftlerInnen, auch deutschsprachige WissenschaftlerInnen, auf deutscher Sprache dazu geäußert haben. Also es ist wild.
Ja, und also ich bin gerade auch parallel am Recherchieren und das war ja aber noch nicht alles, ne? Auf diese Antwort, auf diese Kritik der Autorin kam ja dann nochmal irgendwann später eine Antwort von Daniel L. Everett. Also man denkt, diese wissenschaftliche Krimi ist hier vorbei. Das geht noch
weiter. Also das ist halt auch der Punkt, der hört halt nicht auf. Der macht der macht weiter. Der hat immer das letzte Wort quasi. Also immer, wenn eine Antwort kommt, knallt er noch eine Antwort raus.
Er scheint auf jeden Fall sehr überzeugt zu sein von den Thesen, die er im Endeffekt versucht zu beweisen.
Ja, also ich meine, er lässt sich schon auf Kritik ein und sagt dann manchmal, ja, okay, das stimmt, das war vielleicht ein Overstretch oder das war overestimated oder sowas. Aber am Ende des Tages hält er doch an seinen Hauptthesen schon eigentlich immer fest, ja. Also übrigens, alle Artikel, die ich jetzt erwähnt habe, die sind unten auch in den Shownotes aufgelistet und aufgeführt natürlich. Und wenn wir jetzt über diese steilen Thesen von Dan Everett reden, dann berühren die ein paar Bereiche der Linguistik, die sowieso auch nicht komplett unumstritten sind. Und dann kommt quasi Everett und haut da auch nochmal was rein. Also einmal wichtig zum Verständnis dieser Kontroverse ist vor allem die Sapir-Whorf-Hypothese. Und die kennen wir bereits, denn die habe ich schon mal vorgestellt, nämlich in der Folge 1.6, drei Mythen und eine Hypothese, habe ich sie genannt. Und die Sapir-Whorf-Hypothese, die gilt ja heutzutage weitestgehend als widerlegt und besagt in einer harten Ausprägung, dass die Sprache oder die Sprachen, die wir so sprechen, einen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir denken und denken können. Und heutzutage geht man von so einem linguistischen Relativismus aus und sagt quasi, ja, also Sprache kann schon natürlich beeinflussen, wie wir denken, was wir denken, auch wie wir Dinge wahrnehmen. Aber genauso andersrum, unsere Wahrnehmung und die Art und Weise, wie wir denken, kann unsere Sprache beeinflussen. Und außerdem können noch zig andere Faktoren beeinflussen, wie wir denken. Zum Beispiel unsere Kultur oder unsere Biografie oder, ne, also ganz klar. So. Der zweite Punkt, der angesprochen wird, sind Sprachuniversalien, beziehungsweise man muss sagen, menschliche Sprachuniversalien. Das ist das, was auch im Titel steht. Im Titel von seinem Aufsatz von 2005 steht Design Features of Human Language. Ich habe das mal übersetzt mit Differenzkriterien der menschlichen Sprache. Und die Sprachuniversalien, das ist quasi genau das. Es geht darum, Merkmale zu finden, die allen menschlichen Sprachen gemein sind, die aber sonst zumindest zusammen in der Menge, also alle diese Merkmale, sonst nirgendwo anders auftreten. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nämlich in Folge 5.5, wo ich gefragt habe, nutzen Tiere Sprache?
Genau.
Und es gibt eben diese Design Features, beziehungsweise eben Sprachuniversalien, und die wurden mal von Hockett zum Beispiel formuliert in den 60er Jahren. Das sind so 13 Stück, und die 13 in diesem Bündel zusammen treten nur in menschlicher Sprache auf und in keinem anderen Kommunikationssystem. Und das sind eben auch Sprachuniversalien, also umgedreht müssen dann natürlich alle Sprachen dieser Welt, alle menschlichen, natürlichen Sprachen dieser Welt, das auch haben. Und Everett sagt eben, nee, die Sprache, die ich hier gefunden habe, die hat manche von diesen Design-Features nicht.
Genau.
Und außerdem macht Everett noch was. Er stellt sich auch mit diesen Sprachuniversalien, beziehungsweise mit einer davon, nämlich der Rekursion, auch gegen die Theorie der generativen Grammatik von Noam Chomsky.
Oh ja,
und
oh ja.
Noam Chomsky, beziehungsweise die generative Grammatik, war zu dieser Zeit und ist wahrscheinlich auch heute noch die vorherrschendste Grammatiktheorie, zumindest der anglophonen Linguistik. Ich würde sagen, im kontinentaleuropäischen Raum hat die sich auch durchgesetzt, aber war nie so vollkommen angekommen. Und ist auch inzwischen von vielen wieder verworfen worden. Aber damals war das so der Shit. Und man kann so ein bisschen sagen, dass er da dem Establishment ans Bein gepisst hat.
Er hat sich viele Feinde gemacht.
Auch das spielt in diese Kontroverse mit hinein. Also er war wirklich so, fuck it, I'll do it. So.
Die heilige Rekursion angegriffen, das geht zu weit. Also alles andere gut, aber hier endet das Spiel.
Genau. Also ich habe jetzt viele Dinge angesprochen und Everett behandelt in diesem Aufsatz von 2005 auch viele Themen. Und es ist irgendwie so ein bisschen ein Rundumschlag. Und insgesamt sind es 7 verschiedene inhaltliche Punkte, mit denen er zeigen will, dass das Pidaha eben ganz besonders und anders und einzigartig ist und dass das Pidaha eben bisherige sprachliche Theorien widerlegt, dadurch, dass es so ist, wie es ist. Und es geht ihm im Genauen eigentlich immer darum, aufzuzeigen, dass das Pidaha eine ganz einfache, simple Sprache ist und deswegen zum Beispiel kaum ins Englische übersetzbar ist. Und er geht dabei relativ defizitär vor. Das heißt, er beschreibt eigentlich, was die Grammatik dieser Sprache alles so nicht hat und was sie alles so nicht kann. Und das ist natürlich absolut nicht der richtige Ansatz bei sowas. Also weder moralisch noch wissenschaftlich. Und problematisch ist dabei auch, dass Everett halt eine Person von so vielleicht einer Handvoll von WissenschaftlerInnen ist, die mit den Pidahan in Kontakt jemals standen oder deren Sprache erlernen konnten. Also Everett ist eben relativ flüssig im Pidahan, weil er mehrere Jahre eben dort mit den Pidahan gelebt hat. Unter anderem übrigens auch seine Ex-Frau, die auch Linguistin / Missionarin ist und sich von ihm getrennt hat, weil er Atheist geworden ist. Die war ja auch vor Ort und die kann auch Pidahan sprechen und ist ja auch Linguistin. Aber es sind wirklich nicht viele, die das können. Und das heißt, die meisten Aussagen, die Everett so trifft, sind gar nicht so gut nachprüfbar, weil wir keine ausreichende Dokumentation dieser Sprache haben und weil wir gar nicht genug ExpertInnen haben, die das alles nachprüfen könnten.
Okay,
also
okay.
Ein kleines Beispiel, das Pidahan ist auch vertreten im World Atlas of Language Structures. Und da sind so verschiedene Merkmale, die da so vertreten sind. Und die Quellen dieser Merkmale sind zu 90% Texte von Everett. Also im Prinzip beinahe alles, was wir über diese Sprache überhaupt wissen, kommt von Daniel
einem
Everett.
Mann. Ja.
Ganz genau. Und das heißt, oder vielleicht noch von seiner Frau noch.
Ja,
aber das
ja.
bedeutet, dass es ganz schön schwierig überhaupt zu sagen, was wissen wir eigentlich über diese Sprache? Denn es ist ein Bottleneck. Sind 2, 3, 4, 5 Personen, die uns was sagen können. Und wenn dann eine Person noch so kontrovers auftritt, wo man sich überlegen muss, stimmt es jetzt, was er sagt? Oder übertreibt er da? Dann ist das eben schwierig.
Absolut.
Und problematisch muss man jetzt schon auch mal dazu sagen, problematisch ist eben schon auch, ne, er ist ein Weiser, er geht in den Dschungel und wird dann berühmt, weil er behauptet, das einzigartige Volk im Dschungel gefunden zu haben, ja. Also das ist natürlich auch noch so ein Aspekt, der da mit reinspielt.
Ja, also sehr viele Kontroversen, sehr viele Probleme auf einem Fleck, okay.
Ganz genau, ja. Also, jetzt aber zu diesem Aufsatz. Alle diese 7 Themen, die Everett anspricht, sind verdammt spannend. Zum Beispiel Rekursion. Und dass Pidahan das angeblich nicht hat. Oder Farbwörter. Es geht um Farbbezeichnungen. Sehr spannend. Aber das können wir jetzt natürlich nicht alles besprechen. Über Rekursion, über Farbwörter machen wir vielleicht mal eine eigene Folge. Jeweils.
Oh, ich weiß, was Anton, du uns erzählen wirst.
Anton, ist auch ein Aufruf an dich. Alleine schaffe ich das nicht.
Sehr schön. Ja, Farbwörter, das ist auch spannend.
Also, ich greife jetzt ein Thema heraus, eines von 7, und möchte das genauer beleuchten. Aber auch das schaffe ich nicht so exakt, wie ich es gerne tun würde. Ich nehme dieses Thema, weil es, finde ich, gut greifbar ist. Und es wurde deshalb auch schon ein bisschen öfter mal in den Medien sogar auch besprochen. Und weil es auch auf der Schnittstelle liegt zwischen Sprache, Kultur und Kognition.
Es geht um die Zahlwörter.
Ich wollte sagen, es geht ums Zählen. Aber ja, es geht ums Zählen und um alles, was dazugehört.
Sehr schön.
Also, was sagt Everett? Everett sagt, dass das Pidahan keine Zahlworte hat. Also, es gibt im Pidahan kein Wort für 1, keins für 2, keins für 3, keins für 4, 5, 6, 7. Gibt's nicht.
Ja, genau.
Und es gibt zum Beispiel auch keinen grammatischen Numerus, also das, was wir im Deutschen haben, Singular und Plural. Das ist ja zumindest eine Unterscheidung zwischen 1 und mehr als 1. Also
genau.
Ein Haus, mehrere Häuser. Und das ist richtig. Ja grammatisch, das können wir mit jedem Substantiv im Deutschen machen, außer die, die nicht zählbar sind. Es gibt manche Substantive, die bezeichnen Dinge, die kann man nicht zählen. Ein Sand, zwei Sand, klappt nicht so gut. Aber der Plural ist quasi ein grammatisches Phänomen, ist voll grammatikalisiert im Deutschen. Alles, was man zählen kann, kann gezählt werden am Substantiv, aber natürlich auch am Verb. Ne? Wir sagen, eine Person geht, zwei Personen gehen. Ja?
Genau,
wunderbar.
Richtig.
Auch am Adjektiv markieren wir das und so weiter und so fort. Also total am Start in der Grammatik des Deutschen, der Numerus.
Ja.
Dan Everett sagt, gibt's nicht im Pidahan. Dann sagt er auch noch was. Er sagt nämlich, dass die Pidahan allgemein Zahlen über 2 gar nicht mehr so richtig unterscheiden können. Also, obwohl die jetzt keine Worte für eins und für zwei haben, können die natürlich das gut irgendwie sehen. Das ist jetzt eins, das sind zwei. Aber ob das jetzt vier oder fünf sind oder 12 oder 20, das ist vollkommen egal. Das interessiert die nicht mehr, das können die anscheinend auch gar nicht mehr richtig unterscheiden, sagt Dan Everett. Er hat da so Experimente gemacht mit zum Beispiel Angelhaken, die er so hingelegt hat. Und dann hat er immer gefragt, wie viel ist das? Wie viel sind das? Und so. Everett räumt dann aber ein, dass es im Pidaha schon Worte gäbe, die man für Zahlworte halten könnte. Nämlich Worte für 1 und 2. Und ab da sagt man im Pidaha sowieso einfach viele. Also 1, 2, viele. Dass das aber eigentlich auch gar keine Zahlenworte sein, sondern dass das eigentlich nur Worte für eine kleine Menge und eine etwas größere Menge sind. Also die Worte bedeuten für 1 und 2 bedeuten einfach kleine Menge und größere Menge. Das ist schon mal problematisch, weil das natürlich eine riesige Interpretation ist. Und er räumt ja auch selber ein, man kann die schon für Zahlworte halten. Ich glaube aber, dass es nicht so ist, sagt er dann. Also es ist schon mal schwierig. Was er da ein bisschen außer Acht lässt, wie dann auch ein Kritiker später anmerkt, ist, dass solche Ausdrücke in Sprachen ja zu Zahlworten werden können. Und dass Zahlworte sich ja nicht aus dem luftleeren Raum entwickeln, sondern ursprünglich allesamt irgendwann mal etwas Besonderes, ganz Konkretes in der Welt bedeutet haben. Und da ist jetzt zum Beispiel, wenn man das übersetzt mit eine kleine Menge und eine etwas größere Menge, ist schon eine krasse Abstraktion.
Ja, genau.
Aber jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt das Pidaha Zahlworte hat oder ob es nur dieses ganz kleine Inventar an Zahlworten hat von 1 und 2, das ist eigentlich gar nicht so unüblich. Also gerade bei Sprachen im Amazonasgebiet ist es relativ weit verbreitet, dass die entweder nur ein sehr kleines Zahlwortinventar haben oder gar keine Zahlworte haben. Und das kann man tatsächlich kulturell erklären. Man kann eben sagen, naja, es wird nicht gebraucht. Das hängt ein bisschen mit der Gesellschaftsform zusammen. Ich sag mal ganz grob, ich brauche exakte Angaben über Dinge, wenn ich Dinge einlager und wenn ich mir Dinge aufheben will. Und wenn ich manchmal Ressourcen nicht zur Verfügung habe. So wie die Pidaha aber leben, gibt es nicht viele Ressourcen, die nicht zur Verfügung stehen könnten. Und es wird auch nichts eingelagert. Also wenn Fisch gefangen wird, wird er gegessen. Es ist also nicht weiter entscheidend, ob ich 4 Fische habe oder 5 Fische. Die werden gegessen, aber ich muss sie mir auch nicht aufheben. Also ich muss nicht sagen, ich habe 7 Fische und 2 davon hebe ich mir jetzt auf für morgen, weil morgen habe ich keine Zeit oder morgen will ich das und das machen und dann esse ich heute und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Unterschied. In der Ethnologie heißt es Immediate Return Society und Delayed Return Society. Immediate Return, ich mache was, ich sammle was und dann hole ich mir die Goodies davon sofort. Also ich fange Fisch und esse es. Ich sammle Nüsse und esse sie. Und Delayed Return Society, da sind wir am Start. Das ist quasi Belohnungsaufschub. Ja, also wir machen was, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und den Ertrag davon, den haben wir vielleicht erst in 3 Monaten. Oder wie wir mit unserer Diss in 7 Jahren. Das ist quasi Delayed Return Society. Macht in Beispiel. Unseren Breiten auch Sinn. Es gibt einen Winter, der ist 3 Monate lang.
Genau,
da muss man
richtig.
Irgendwie ein bisschen aufpassen. Ja. Dieser geografische Faktor ist einer, aber auch nicht durchgehend. Es gibt ja auch im Amazonas Jahreszeiten, habe ich gesagt. Und Delayed Return Societies gibt es natürlich auch nicht nur in den gemäßigten Breiten. Aber nur so ganz kurz zum Vorstellen. Dan Everett erzählt dann in seinem Aufsatz auch immer mal wieder so Anekdoten. Also das sind dann gar nicht so wirklich empirische Hard Facts, sondern es sind so Anekdoten, wo er sagt, ja, das, ich erzähle jetzt meine Geschichte und die zeigt euch dann, dass es eigentlich so ist und so ist. Also er schreibt dann zum Beispiel, handeln die Pidaha mit brasilianischen Schiffern, die eben zu bestimmten Zeiten mit Booten den Fluss entlang fahren und handeln dann mit denen, Paranüsse vor allem. Und die Pidaha haben aber Sorge, dass sie dabei übers Ohr gehauen werden. Und Dan Everett sagt dann, ja, aber die Pidaha können ja nicht zählen und gleichzeitig haben sie auch kein so gutes Gefühl für Mengen. Und sagt dann, ja, das ist deswegen plausibel, dass sie dabei auch manchmal übers Ohr gehauen werden. Und deswegen haben die Pidaha Dan Everett und seine Frau gefragt, ob er ihnen nicht Zählen beibringen könnte. Und Dan Everett hat deswegen dann jeden Abend sich mit den Pidaha, die das eben wollten, getroffen, um denen so einfache Arithmetik beizubringen. Also Zählen und so Addition, Subtraktion und so. Und Everett beschreibt dann, dass nach 8 Monaten die Pidaha gesagt haben, hey, vielleicht lassen wir es. Ich glaube, es hat keinen Zweck. Mhm. Und nach diesen 8 Monaten, sagt Everett, hat keiner der Pidaha gelernt, bis 10 zu zählen oder die arithmetische Aufgabe 1 plus 1 zu vollführen.
Okay.
Und das ist natürlich eine verrückte Behauptung. Und niemand kann die beweisen. Also natürlich sind seitdem Menschen zu den Pidaha gefahren und haben dort Experimente gemacht, Feldforschung gemacht und sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Aber in dem Moment, in dem Everett das so erstmal 2005 veröffentlicht und sagt, so ist es, das ist schon verrückt.
Mhm.
Und klingt absolut aber für verrückt. Mich intuitiv nach einer Übertreibung, muss ich jetzt auch mal dazu sagen.
Zumindest klingt es nach einer Generalisierung von einer Beobachtung, einer einzig gemachten Beobachtung von einer einzigen Person, eine anekdotische Evidenz, die aber stilisiert wird, als wäre es eine Gesetzmäßigkeit, eine Regelmäßigkeit. Also einer gesamten Ethnie die Fähigkeit zur Arithmetik abzusprechen, nur weil man eine Beobachtung, eine einzelne Beobachtung gemacht hat, nämlich dass er die Zahlen denen nicht beibringen konnte in den 8 Monaten, ist halt eine krasse Übertreibung. Vielleicht lag es auch gar nicht an den kognitiven Fähigkeiten dieser Menschen, sondern vielleicht an dem schlechten Matheunterricht. Also, weißt du, es gibt ganz so viele verschiedene Faktoren, die dort eine Rolle spielen könnten. Er ist ja auch kein Mathelehrer.
Ja, ganz genau.
Und nicht zu vergessen, da war natürlich noch eine Sprachbarriere. Weil auch wenn Everett da schon die Sprache gelernt hat, heißt es ja nicht, dass er in dieser Sprache zum Beispiel auch solche Inhalte wie Mathematik erklären konnte. Abgesehen davon, dass es keine Worte dafür gab. Also sprich, es sind sehr spannende und interessante Thesen, aber ich denke, die berechtigte Frage ist, was davon ist anekdotische Evidenz und was daraus kann tatsächlich systematisiert werden für die Beschreibung einer ganzen Sprachgemeinschaft.
Und jetzt passiert es aber, aus dieser anekdotischen Evidenz macht Everett ein Argument und sagt, es gibt anscheinend eine kulturelle Beschränkung auf die Sprache und die Kognition der Pidaha. Also das ist auch der Titel seines Aufsatzes, ne? Cultural Constraints on Grammar and Cognition of Pidaha. Und diese kulturelle Beschränkung verhindert, dass sich in der Sprache Zahlworte ausbilden und dass die Pidaha zählen lernen. Und das bläst so ein bisschen in das Horn, was ich vorhin gesagt habe. Naja, wenn man durch die Art und Weise, wie man lebt, nicht die Notwendigkeit hat, Dinge zu zählen, dann kann es sein, dass sich auch keine Zahlworte ausbilden in einer Sprache.
Mhm.
Und diese kulturelle Beschränkung, die Everett da stark macht, ist, dass es in der Pidaha-Kultur immer um immediate experience geht. Also um so ein unmittelbares Erfahren, um die immediacy of experience, die Unmittelbarkeit des Erfahrenen. Also hast du Jesus gesehen? Nein. Hat dein Vater ihn gesehen? Nein. Hat dein Freund ihn gesehen? Nein. Zu Ende. Sache ist gegessen, niemand hat ihn gesehen. Wie viel Fisch hast du? 1, 2, viele, Sache zu Ende. Und da sagt dann auch, es gibt zum Beispiel keinen Schöpfungsmythos bei den Pidaha. Also die Frage, woher sie kommen, beantworten sie sich selbst nicht. Also das, was in der Vergangenheit liegt, sagt Everett, interessiert die Pidaha nicht. Und das ist so sein Argument. Er sagt, ja, die haben so eine Kultur, da geht es um unmittelbare Erfahrungen. Es geht nicht um die Vergangenheit, es geht nicht um die Zukunft. Und deswegen, weil die das in der Kultur haben, bildet sich Zahlworte und aber zum Beispiel auch Farbworte und anderes nicht aus in der Sprache. Und das ist jetzt quasi Sapir-Whorf, aber umgedreht. Also nicht die Sprache bestimmt das Denken und damit das Erleben in der Welt, sondern die Kultur legt einen ganz engen Fokus auf eine bestimmte Art des Erlebens der Welt, nämlich diese Immediate Experience. Und das bestimmt und prägt dann die Sprache und die Kognition. Und die Kognition anscheinend so arg, dass die Pidaha auch unfähig sind, das Zählen zu lernen, laut Everett.
Nochmal zur Betonung, ne? Also es geht an dieser Stelle so weit mit diesem kulturellen Einfluss, dass aufgrund dieses kulturellen Einflusses diese Menschen gar nicht in der Lage sind, Zahlen zu erlernen.
Ja, die Idee ist dahinter, stell dir vor, du hast von Geburt an immer nur Kartoffeln gegessen. Immer nur Kartoffeln, 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 Kartoffeln.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch kein Wort für Nudeln. Das leuchtet so ein bisschen ein. Und dann siehst du Nudeln und du, was wäre, du würdest sie nicht erkennen als was Essbares. Oder du könntest nicht verarbeiten, wenn jemand anders sie isst. Also du würdest es irgendwie kognitiv nicht fassen können.
Genau, genau. Und das geht so weit, dass wenn sogar dir 8 Monate lang jemand beibringt, wie man Nudeln kocht, wie man Nudeln isst und so weiter, dass du danach immer noch nicht in der Lage bist, dieses Konzept des Nudelessens überhaupt nachzuvollziehen. Also so weit geht es. Ich möchte nur auf diesen Absolutismus in dieser These hinweisen, dass es nicht darum geht, dass man etwas nicht erlernt und deswegen nicht weiß, weil das ist klar. Wenn ich eine Sprache nicht erlernt habe, wenn ich nie Englischunterricht gehabt habe, dann kann ich diese Sprache nicht sprechen.
Genau, wenn man Zählen nicht gelernt hat, dann kann man es nicht.
Genau, aber hier geht es noch einen Schritt weiter, dass, weil ich etwas aus kulturellen Gründen zum Beispiel nicht gelernt habe, dass ich gar nicht in der Lage bin, das zu erlernen. Also das ist eine so starke These, die hier angelegt wird, die muss ich nochmal betonen.
Ganz genau, also es ist verrückt. Und das ist also das, was wir jetzt alles gesagt haben, ist, wir haben nur die These von Everett beleuchtet. Also es ist nicht, dass wir da zustimmen, das will ich jetzt vielleicht nochmal dazu sagen.
Absolut nicht.
Sondern es ist nur, wir versuchen, die zu erklären. Das ist jetzt nur dieser Aspekt Zählen und auch da nur manches herausgegriffen von diesem Aspekt Zählen. Darauf und natürlich auf diesen ganzen Aufsatz gab es viele, viele Antworten. Und ich möchte jetzt ein paar Hauptkritikpunkte an Everett nochmal rausgreifen zum Ende dieser Folge. Also der erste Punkt, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns klar machen müssen, ist, dass die linguistische Forschung sagt, hey, das Peter H., das ist gar nicht so einzigartig und besonders, wie Dan Everett tut. Es gibt im Amazonasgebiet viele Sprachen, die ganz ähnliche Merkmale aufweisen. Also zum Beispiel keine oder wenig Zahlworte haben, wenig Farbworte haben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Für Dan Everett ist das Peter H., glaube ich, wirklich etwas ganz Besonderes und ganz Einzigartiges, weil das ja die Sprache seines Lebens ist. Er ist da als junger, weißer Missionar ausgezogen und ist da, hat die Sprache erlernt im Dschungel. Und also, ne, das sehe ich alles ein. Aber für die Forschung ist das nicht die einzigartige Sprache der Welt, sondern es ist einfach eine Sprache und die ist total interessant und super gut, aber die lässt sich auch sehr gut einreihen in eine Reihe von anderen Sprachen. Der zweite Kritikpunkt an diesem Aufsatz von 2005 ist, dass Everett sehr inkonsistent ist in der Art und Weise, wie er die Peter H. beschreibt. Also mal sagt er, das sind ganz simple Menschen und sogar ein bisschen naiv, ne? Also können nicht zählen lernen und so. Und mal sind es aber Menschen, die wirklich eigentlich eine tiefe Weisheit besitzen und Menschen sehr gut einschätzen können. Und auch wenn die eigentlich nicht so viel verstehen, können die das schon, sowas können die dann schon checken, ja? Also es ist irgendwie, also einerseits einfach sehr von oben herab manchmal, wie er über die schreibt, und andererseits eben sehr inkonsistent. Und mal beschreibt er die Peter H. zum Beispiel auch als einsprachig und sagt, nee, die sind eigentlich alle monolingual, die haben keine andere Sprache gelernt. Aber wenn dann die brasilianischen Schiffer kommen, dann können sie schon ein bisschen Portugiesisch, um mit denen zu verhandeln. Weil die brasilianischen Schiffer, die lernen natürlich nicht Peter H. Also das ist einfach inkonsistent in dem ganzen Aufsatz. Und jetzt kommen wir mal zu einem großen Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Die Kritik an dieser Erklärung, warum das Peter H. so ist, wie es ist, nämlich diese kulturelle Beschränkung auf die unmittelbare Erfahrung, das ist Rassismus. Das ist Rassismus durch die Hintertür und bläst quasi in dasselbe Horn wie so Exotisierungen und Romantisierungen des edlen und glücklichen Wilden, so der das Leben so wirklich verstanden hat und im Moment lebt, während wir westlichen Menschen, wir plagen uns täglich und schleppen uns zur Arbeit und die Menschen dort im Amazonasbecken, die wissen, wie man lebt. Ja? So ein Beispiel von so einer Art von positivem Rassismus und Romantisierung ist zum Beispiel auch der Papa Lange von Erich Scheuermann, wenn ihr das kennt, da werden Menschen aus Ozeanien so romantisiert. Und in dieses rassistische Argument fließt auch mit ein, dass Everett die Unterschiede eben zwischen dem Pidaha und anderen Sprachen des Amazonasgebiets oder gar westlichen Sprachen, wie zum Beispiel Englisch und Deutsch, zu groß macht und zum Beispiel darauf besteht, dass das Pidaha nicht übersetzbar ist, sondern dass alles, was er angibt, nur so Annäherungen sind und keine echten Übersetzungen. Und in so einem ethnologischen Diskurs würde man das Ganze Othering nennen, also das Andersmachen. Und das ist quasi das bewusste Fokussieren auf Unterschieden statt Gemeinsamkeiten, um so eine fundamentale Unterschiedlichkeit eben zu markieren und sich oder andere so abzugrenzen. Und das Othering, das ist zwar in einem gewissen Maß vollkommen normal und wir alle machen das tagtäglich. Da geht es auch einfach um Identifikation und Gruppenidentifikation und so weiter und so fort. Aber wenn man das übertreibt und grob pauschalisiert, dann führt das ganz, ganz schnell zu Rassismus und Sexismus und anderen Ismen. Also es geht immer um andere Gruppen. Und somit führt es natürlich auch zu Diskriminierung und Leid. Und Everett bedient sich hier also eines rassistischen Otherings, um sich und seine Forschung irgendwie groß zu machen und kontrovers zu machen, um eben zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Besonderes entdeckt. Ich bin in den Dschungel und ich habe da Leute entdeckt. Oh mein Gott, ihr werdet es nicht glauben, wie die sprechen. So, und das ist natürlich absolut rassistisch. Die Pidaha sind Menschen wie du und ich. Sie sind nicht fundamental anders als du und ich und auch ihre Sprache ist es nicht. Im Nachgang von Everetts Thesen und Veröffentlichungen und der ganzen Kontroverse wurden natürlich Forschende zu den Pidaha und anderen Ethnien geschickt und haben dort natürlich immer mit Zustimmung und Wohlwollen der indigenen Bevölkerung Feldexperimente durchgeführt zum Zählen, zu Farbbezeichnungen, auch zur Rekursion und haben dabei schon einen schwachen Effekt des linguistischen Relativismus festgestellt, so wie wir es auch schon mal besprochen haben. Sprache prägt eben Kognition schon ein bisschen, Kultur prägt Kognition schon ein bisschen, Kognition prägt aber auch Sprache ein bisschen und so weiter. Also genau. Es gibt viele, viele kleine Wechselwirkungen. Diese großen Claims von Everett, die konnten aber natürlich nicht bestätigt werden. Und dieser Aufsatz gilt also heute als weitestgehend widerlegt, aber weiterhin sehr kontrovers. Und das, lieber Anton, war mein kleiner Beitrag von einem, der vielleicht sein persönliches Paradies gefunden hat, es dann aber aufgegeben hat, um berühmt zu werden.
Ja, lieber Jakob, vielen Dank für diese spannende und super interessante Folge. Eine Folge, die wirklich thematisch ja ein sehr berühmtes Phänomen in der Sprachwissenschaft beleuchtet hat. Also es war, du hast ja am Anfang das auch erwähnt, der Wissenschaftler, also Daniel Everett, aber auch vor allem die Kontroverse um seine Thesen herum, die, ich kann mich noch erinnern, die habe ich auch in der Öffentlichkeit gesehen, gelesen, also nicht nur in irgendwelchen Fachzeitschriften, sondern richtig auch in Zeitungen, beziehungsweise auch im, in Anführungsstrichen, Fernsehen, also im Internet, irgendwelche Sendungen. Du hast von Dreisat gesprochen, ich habe auch andere gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr populär und populärwissenschaftlich und cool, dass wir jetzt eine Folge dazu gemacht haben. Cool, dass du eine Folge darüber gemacht hast und wir das auch im Podcast beleuchten konnten. Also mir geht der Titel seines Buches nicht aus dem Kopf. Also er hat ja ein Buch geschrieben über diese Zeit, von dem du auch am Anfang gesprochen hast. Und auf Deutsch heißt dieses Buch Das glücklichste Volk. Und ich frage mich, so im Hinblick auf diesen Titel, warum ist es das glücklichste Volk? Also, das wird natürlich sicherlich im Buch irgendwie thematisiert. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber sind die glücklich, weil sie nicht zählen können? Also, wie kommt man dann am Ende zu so einer Formulierung, dass es das glücklichste Volk ist? Für mich ist es irgendwie eine Conclusio von dem, was du gerade auch argumentativ aufgebaut hast. Nämlich von diesen ständigen Schlussfolgerungen aus irgendwelchen anekdotischen Beobachtungen, die dann zu einem System gebracht werden und gestützt werden, so auch gegen Kritik auch verteidigt werden, finde ich alles ein bisschen problematisch, würde ich vorsichtig formulieren. Und was mir aber wichtig ist, nochmal zu betonen, das hast du auch angesprochen, es gibt einen ganzen Forschungszweig in der Linguistik, der sich natürlich mit der Erforschung anderer Sprachen, also anderer Sprachen im Sinne von nicht westlich zentrierte Sprachen, nicht Sprachen der westlichen Kulturen, beschäftigt. Und
ja,
selbstverständlich ist das extrem wichtig, dass wir möglichst viele Sprachen der Welt, solange sie noch existieren natürlich, weil jeden Tag sterben Sprachen aus, das hatten wir auch schon in einer Folge gesprochen,
ja,
dass wir diese Sprachen auf irgendeine Art und Weise dokumentieren, fixieren, dass wir uns mit diesen Sprachen auseinandersetzen, dass wir auch Thesen, die vorhanden sind in Bezug auf die menschliche Sprachen, also natürliche Sprachen der Welt, dass wir sie auch wissenschaftlich und empirisch untersuchen. Aber auch hier macht natürlich der Ton die Musik, die Art und Weise, wie man mit anderen Kulturen umgeht, ob das eine rassistische Missionierung am Ende wird oder so eine komische Romantisierung eines ganzen Volkes aufgrund von ein paar Beobachtungen, das ist natürlich von extremer Bedeutung. Also ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass natürlich sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich tagtäglich mit anderen Sprachen der Welt beschäftigen und das auch auf eine sehr solide wissenschaftliche Basis machen. Aber das ist natürlich ein Beispiel für die Vorgehensweise, wie man das nicht machen sollte. Und schade, dass genau diese laute Thesen dann natürlich auch so viel Aufmerksamkeit bekommen und so in der Öffentlichkeit diskutiert werden und auch noch eine Bühne bekommen, während solidere WissenschaftlerInnen der Welt wahrscheinlich auch viel, viel bessere Dinge machen, aber am Ende halt nur in Fachzeitschriften und einem Fachpublikum ihre Ergebnisse präsentieren.
Jetzt fühle ich mich natürlich schlecht, dass ich den Thesen hier auch eine Bühne gegeben habe in dieser Folge heute. Aber du hast natürlich recht. Also Everett ist eben eine Person, die wahrscheinlich zu den wenigsten Interviewanfragen Nein gesagt hat und deswegen seine Thesen auch in die Welt hinaus und in die Medien hinaus transportiert hat. Viele WissenschaftlerInnen machen das ja schon gar nicht. Also die sind schon sehr, relativ ungern überhaupt in den Medien, weil sie, glaube ich, Angst haben, nicht so gut verstanden zu werden oder verkürzt dargestellt zu werden. Das müssen sich allgemein die Medien schon auch vorhalten lassen, dass sie Dinge auch des Öfteren mal verkürzt darstellen. Genau, und ich denke, allein weil der nicht Nein gesagt hat, sowas multipliziert sich ja dann auch, ne? Also wenn Medien wissen, ah, der hat da ja gesagt, dann sagt er zu uns vielleicht auch ja, also fragen wir den mal und so weiter und so fort. Genau, ja. Und dann sind wir jetzt heute hier gelandet, in diesem Medium und besprechen ihn auch. Also ich habe ihm aber keine Interviewanfrage geschickt. Ich denke, die hätte auch abgelehnt.
Um sozusagen noch abschließend den Kreis zu schließen, also ich danke dir, Jakob, vielmals für diese spannende und interessante Folge, weil am Ende haben wir einen neuen Einblick, einen anderen bisher noch nicht getätigten Einblick in die Sprachwissenschaft, in die Linguistik bekommen, nämlich die Feldlinguistik, und gesehen, wie man so ein bisschen arbeitet, beziehungsweise wie eigentlich nicht gearbeitet werden sollte.
Definitiv nicht missionieren.
Richtig. Und falls ihr Lust habt, über diesen Forschungszweig noch mehr zu erfahren, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare, schickt uns Feedback zu der Folge, aber auch Empfehlungen oder Themen, die unbedingt noch besprochen werden sollten im Rahmen der Sprachpfade. Wir freuen uns auf jeden Fall jedes Mal über die Vorschläge und über eure Nachrichten. Das macht immer sehr viel Spaß, das zu lesen. Und natürlich dann auch versuchen, darauf zügig zu antworten, so schnell wir da hinterherkommen.
Genau.
Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es uns doch einfach in Form von Daumen nach oben beziehungsweise mit Sternen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Bewertungen helfen uns auf jeden Fall weiter. Die Kontaktmöglichkeiten für Themenvorschläge und für Feedback findet ihr in den Shownotes. Und wir sind auch auf Instagram tätig und versuchen regelmäßig auch was zu posten. Auch da könnt ihr uns erreichen, wenn ihr einfach uns eine kurze und knappe DM schickt. Und einer von uns wird darauf sicherlich dann antworten. Genau, ich denke, das war's von meiner Seite und das waren die wichtigsten Inhalte. Jakob, nochmals vielen Dank für die tolle und interessante Aspekte der Feldlinguistik.
Sehr gerne und ich sag schon mal Tschüssi und bis in 2 Wochen.
Dem schließe ich mich an. Auch von mir ein Tschüssikowski und bis dann. Danga-danga. Danga-danga. Danga-danga.
Miau.
Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zucker getrunken.
Das kommt in die Outtakes, Digga.
Nein. Danga-danga. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Wir müssen uns mal zusammenreißen.
Lass mich lügen. Warte.
Bist du da auch raus? Oh.
Nee, ist okay.
Danga-danga. Ach, was ist denn jetzt los? Ich muss mal ganz kurz rangehen, okay?
It's a me.
Danke, danke.
Hallo. Schön hier zu sein. Er bleibt aber trotzdem bei dem... Alter.
Danke, danke. Notiz an dich. Folge dazu.
Nee, das klingt scheiße.
Wow, wow, wow. Danke, danke. Auf unserer Internetseite haben wir eine Internetseite eigentlich.
Diggi.
Banga danga.